Bundes. Sie sagen es selbst in Ihrem Antrag, liebe CDU, es gibt bereits den periodischen Sicherheitsbericht auf Bundesebene. Und Sie haben es selbst erwähnt, 2021 hat Bundesinnenminister Seehofer diesen wieder auf den Weg gemacht. Nach 15 Jahren, der letzte war 2006, 15 Jahre später, genau deswegen hat regelmäßig ist anders. Genau deswegen hat sich die aktuelle rot-grün-gelbe Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben, den periodischen Sicherheitsbericht in Gesetzesform zu gießen, damit er nicht mehr vom politischen Fahrtwind abhängig ist. Ich komme zum Schluss und ich kann mir einen Kommentar in Richtung der CDU nicht verkneifen. Es ist doch auffällig, dass Sie hier im Land einen periodischen Sicherheitsbericht fordern und der es auf Bundesebene über ein Jahrzehnt gedauert hat und wir, die CDU, CSU, wirklich unter Druck setzen mussten, den dritten periodischen Sicherheitsbericht auf die Beine zu stellen. Ich finde Ihren vorliegenden Antrag nicht völlig verkehrt, das haben Sie auch gehört, liebe CDU, aber es fehlen wesentliche Aspekte, die wir als Koalition in unserem Alternativantrag aufgreifen und wir sind absolut bereit, die Faktenlage im Hell- und Dunkelfeld zu erweitern für eine noch bessere, faktenbasiertere Innenpolitik. Und daher, liebe CDU, stimmen Sie doch einfach unserem Alternativantrag zu. Vielen Dank.
Wir dürfen Gäste im Landtag begrüßen. Das sind zunächst Schülerinnen der Realschule Plus aus Saarburg. Herzlich willkommen bei uns. Und es sind Schülerinnen des Stefan-Andreas-Gymnasiums aus Schweich. Herzlich willkommen bei uns. Und jetzt spricht für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Stuchwort.
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren, heute diskutieren wir über ein längst überfälliges Thema. Den periodischen Sicherheitsbericht für Rheinland-Pfalz ist an der Zeit, klare und entschlossene Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung zu ergreifen. Der letzte periodische Sicherheitsbericht des BMI stammt aus dem Erfassungsjahr 2021. Vor 3 Jahren ist es offensichtlich, dass wir dringend handeln müssen. Die PKS bietet uns wertvolle Einblicke in erfasste Delikte, Tatverdächtige, Opferzahlen, Aufklärungsquoten und das Kriminalitätsaufkommen. Aber die PKS allein zeigt nicht die ganze Wahrheit. Es beschämt, dass Rheinland-Pfalz also sicher wie noch nie bezeichnet wird, während die Kriminalität im Erfassungsjahr 23 um 5,9% angestiegen ist. Dieser Anstieg übertrifft das Vor-Corona-Niveau von 2019 und ist besonders bei Rohheitsdelikten, Körperverletzungsdelikten und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung alarmierend. Letztere stiegen im Jahr 2023 um 30,3% und erreichten einen historischen Höchststand von 6.306 erfassten Straftaten. Besonders besorgniserregend sind Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen, die mit 602 Fällen seit Beginn der Erfassungen im Jahre 1987 einen traurigen Rekord erreicht haben. Ein weiterer besorgniserregender Trend ist die überproportionale Beteiligung von ausländischen Staatsbürgern und Asylzuwanderern bei bestimmten Delikten. Straftäter aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine sind besonders stark überrepräsentiert. Doch all diese Daten basieren auf dem Hellfeld, also den angezeigten oder bekannt gewordenen Straftaten. Was aber ist mit den Verbrechen, die nicht angezeigt werden? Gewaltkriminalität, Cyberkriminalität und sexuelle Delikte bleiben oft im Dunkelfeld verborgen. Deshalb forderten wir im Mai 2022 eine periodische opferbezogene Dunkelfeldstudie, um ein realistisches Bild der Kriminalitätsbelastung in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Die Anzeigenbereitschaft der Bürger und die Kontrollmöglichkeiten der Polizei bestimmen das Dunkelfeld maßgeblich, was hier im CDU-Antrag fehlt. Eine umfassende Studie klärt, warum Delikte nicht angezeigt werden. Die Dunkelfeldstudien des niedersächsischen LKAs zeigen, dass das Dunkelfeld das Hellfeld oft um ein Vielfaches übersteigt. Besonders schambehaftete Straftaten wie Sexualdelikte werden nur selten angezeigt. Im Hellfeld sehen wir einen Anstieg um 27,7%. Aber Studien zeigen, dass nur 4% der Sexualdelikte tatsächlich zur Anzeige gebracht werden. Das Dunkelfeld ist also erheblich größer, was eine erhebliche Diskrepanz zwischen den offiziell registrierten und den tatsächlich begangenen Straftaten zeigt. Dies sind alarmierende Zahlen. Es ist dringend notwendig, dass wir Themen wie Jugendkriminalität, Wohnungseinbrüche, Sexualdelikten, Messerlage, häusliche Gewalt, Gewalt in Schulen intensiver betrachten. Besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und ältere Menschen verdienen unseren besonderen Schutz. Eine regelmäßige Dunkelfeldstudie liefert notwendige Erkenntnisse. Bekannt ist, dass bei bestimmten Delikten, besonders im Zusammenhang mit nichtdeutschen Tatverdächtigen und Asylzuwanderern, eine überproportionale Kriminalitätsrate besteht. Ein differenziertes Vorgehen ist notwendig, um gezielt präventiv tätig zu werden. Dunkelfeldstudien und periodische Sicherheitsberichte liefern wertvolle Erkenntnisse. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Berlin haben den Wert solcher Studien erkannt. Warum nicht auch in Rheinland-Pfalz? Die Polizeigewerkschaften DEPOL und GdP befürworten solch eine Studie ebenfalls. Überrascht hat uns der heutige Alternativantrag der Ampelfraktion, dass die Dunkelfeldstudie mit aufgenommen werden soll. Wir freuen uns natürlich, dass die Ampel endlich die Dringlichkeit einer eigenen Dunkelfeldstudie erkannt hat, nachdem wir sie vor längerem darauf aufmerksam gemacht haben. Dieser Schritt ist ein bedeutender Fortschritt im Bestreben, ein umfassenderes Bild der Kriminalitätslage in unserem Land zu zeichnen. Es ist daher unerlässlich, dass wir auf Basis realistischer Daten und Zahlen sowohl das Hellfeld als auch das Dunkelfeld betrachten. Ein periodischer Sicherheitsbericht und eine regelmäßige Dunkelfeldstudie sind essentiell für die innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz. Nur so können wir die Kriminalität effektiv bekämpfen, das Sicherheitsgefühl stärken und geeignete Präventionsmaßnahmen ergreifen. Zum Wohle und zur Sicherheit unserer Bürger stimmen wir beiden Anträgen zu. Danke.
Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Fernis.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Debatte ist ja viel Richtiges gesagt worden zur Frage der Erkenntnisquellen, was die Kriminalität angeht. Und Herr Kollege Herber, weil Sie mein Pressestatement dazu zitiert haben, könnten wir jetzt in die Textarbeit in Ihren Antrag reingehen. Ich lese den Spiegelstrich 1 schon so, dass Sie sich das sehr umfassend vorstellen und ergänzend eine Schwerpunktsetzung. Und dieses sehr Umfassende, und darum geht es in der Kritik, ist etwas, was faktisch im Grunde nicht zu leisten ist mit vertretbarem Aufwand. Ich will Ihnen das an ein paar Beispielen untermauern. Zunächst mal will ich aber Ihnen was sagen, Herr Stuhlfaut, weil Sie mal wieder bewiesen haben, dass Sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben, als Sie erklärt haben, dass man im Bereich der Wohnungseinbrüche sich mit dem Dunkelfeld beschäftigen muss. Es gibt wirklich kein Deliktsfeld mit einem bekanntermaßen nicht vorhandenen Dunkelfeld wie den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Da nämlich nahezu jeder versichert ist und die Versicherungsleistung aber nur bekommt, wenn er Strafanzeige erstattet, können Sie davon ausgehen, dass Sie hier eine Anzeigenquote im Bereich von annähernd 100% haben und entsprechend auch die Aufklärungsquote übrigens sehr akkurat wiedergibt, wie denn diese Dinge erfolgreich aufgeklärt werden können oder eben auch nicht. Deswegen haben Sie wirklich die eigene Ahnungslosigkeit hier beeindruckend unter Beweis gestellt. Und dieses Phänomen beschreibt schon ganz gut, wo denn die Problemlagen liegen, und in einzelnen Aspekten wurden sie angesprochen. Es gibt Kriminalitätsfelder, in denen ich Arbeit im Bereich der Dunkelfeldforschung für ganz, ganz dringend erforderlich und mehr Arbeit im Bereich der Dunkelfeldforschung für erforderlich halte. Und da sind zuvorderst in der Tat die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu nennen. Wir wissen, dass das Straftaten sind, bei denen sich Opfer nur selten trauen, nur selten den Weg gehen, eine entsprechende Strafanzeige zu erstatten. Und das kann jeden, der verantwortungsvoll Strafrecht durchsetzen will, in diesem Land in der Tat ein Stück weit nur besorgen. Und dann muss man sich mit den Fragen auseinandersetzen. Erstens, wie entwickeln sich diese Phänomene? Alleine, um auch mal der Frage nachzugehen, wie wirksam sind denn Präventions- und Hilfsprogramme? Dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, was sind Hinderungsgründe, die Menschen von Strafanzeigen abhalten? Warum machen die das nicht, obwohl das ja in der Gesellschaft breit geächtete Straftaten sind? Und was können wir tun, um hier diese Taten aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld zu holen und die natürlich gewollte Strafverfolgung hier auch effektiv durchsetzen zu können? Dann gibt es andere Phänomene, bei denen man über die Frage streiten kann, ist eine Straftat überhaupt, nur weil jemand glaubt, sie hat stattgefunden, tatsächlich passiert? Nehmen Sie das Beispiel der Eigentumsdelikte. Jemand kommt nach Hause, ist mit dem Bus gefahren, war im öffentlichen Raum unterwegs und das Portemonnaie ist weg. Die Neigung des Menschen, nicht an den eigenen Fehler zu glauben, es verloren zu haben, sondern zu denken, dass er gestohlen wurde, ist verständlicherweise relativ groß. Es gibt nur leider keine Möglichkeit, es rauszufinden. Wenn Sie also Leute fragen, sind Sie mal im Alltag beklaut worden, dann kriegen Sie darauf eine Antwort. Diese Antwort sagt Ihnen aber auch für eine statistische Auswertung noch nicht, ob das tatsächlich stattgefunden hat. Da wird es methodisch einfach wahnsinnig schwierig. Wenn Sie Menschen fragen, ob sie in ihrer Jugend schon mal schwarz gefahren sind, kriegen Sie wahrscheinlich, weil die Tatsache, dass Straftaten verjähren, auch in der Öffentlichkeit breit bekannt ist, einigermaßen ehrliche Antworten. Ich frage jetzt niemand hier im Saal. Aber wenn Sie das Menschen fragen, kriegen Sie wahrscheinlich einigermaßen ehrliche Antworten. Wenn Sie fragen, ob Sie das im letzten Jahr gemacht haben, würde ich nicht davon ausgehen, dass die so ganz wahrheitsgemäß antworten, selbst wenn Sie denen Geheimhaltung zusichern. Blöderweise können Sie das aber nicht, weil Sie es ja auf der Seite der Betroffenen der Beförderungserschleichung nicht nachweisen können, entsprechend ja nun auch nicht feststellen. Da kommen Sie an eine methodische Grenze dessen, was Sie tun können. Und das könnte ich jetzt alles, weil ich es im Studium mit großem Genuss studiert habe, hier noch weiter durchdeklinieren. Es läuft nur auf eine Quintessenz hinaus. Mit einem vertretbaren Aufwand ein wirklich umfassendes Bild kriegen Sie nicht gezeichnet. Und deswegen ist genau der Alternativantrag, den wir mit den Koalitionsfraktionen eingebracht haben, der richtige, weil er sich klar auch zu einer Schwerpunktsetzung und deutlich klarer bekennt. Und weil er sich klar dazu bekennt, insbesondere das, was jetzt auf Bundesebene gemacht wird, nutzbar zu machen. In der Sache liegen wir im Übrigen, das will ich auch sagen, ja gar nicht weit auseinander, weil es uns gemeinsam darum geht, zu sagen, insbesondere in Kriminalitätsfeldern, die geeignet sind, auch Menschen zu verunsichern oder in denen wir wissen, dass wir eigentlich mit der Strafverfolgung nicht so stark sind, wie wir es sein sollten, wollen wir mehr Erkenntnisse haben. Und das ist gut, dass das wirklich uns ein gemeinsames Anliegen in diesem Hause ist. Insofern werden die Freien Demokraten dem mitinitiierten Alternativantrag zustimmen und freuen sich auf einen entsprechenden Erkenntnisgewinn. Die letzten 10 Sekunden will ich für einen Werbeblock nutzen. Ich war ja nun im früheren Berufsleben mal Bediensteter des Statistischen Bundesamtes. Dass alle diese Dinge von unterschiedlichen Behörden mit unterschiedlicher Methodik geführt werden, statt wie viele andere Statistiken, die ja auch unterschiedliche Ministerien besonders interessieren, zentral zusammengeführt werden, ist ein auf Bundesebene seit Jahrzehnten bestehender, aber aus meiner Sicht methodischer Fehler der Statistiken zur Kriminalitätsbekämpfung. Herzlichen Dank.
Für die Freien Wähler spricht der Abgeordnete Dr. Streit.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einen periodischen Sicherheitsbericht zu erstellen, ist aus mehreren Gründen eine wertvolle Grundlage für wirksame Konzepte zur Kriminalitätsvorbeugung und Bekämpfung. Erstens, aktuelle Daten und Trends. Ein regelmäßiger Bericht liefert aktuelle Daten über die Kriminalitätslage und zeigt Trends und Muster auf. Und dies ermöglicht es, den Verantwortlichen Veränderungen in der Kriminalitätsrate früh zu erkennen und darauf zu reagieren. Nee, Wikipedia hatte nur so einen kleinen Absatz, also von daher hat es da nicht gereicht. Zweitens, informierte Entscheidungsfindung. Durch die Sammlung und Analyse von Daten können fundierte Entscheidungen getroffen werden. Sicherheitsbehörden und politische Entscheidungsträger erhalten eine solide Basis, um Strategien und Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Drittens, Effizienzsteigerung. Sicherheitsberichte identifizieren Bereiche, in denen Ressourcen effektiv eingesetzt werden können. Durch die Analyse von Kriminalitätsmustern können Polizeikräfte und Präventionsprogramme gezielt dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Viertens, Transparenz und Vertrauen. Regelmäßige Berichterstattung schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsbehörden. Bürger fühlen sich besser informiert und sicherer, wenn sie wissen, dass Behörden aktiv und kontinuierlich an der Kriminalitätsbekämpfung arbeiten. Fünftens, Erfolgskontrolle und Anpassung. Mit periodischen Berichten können die Ergebnisse und der Erfolg von Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung und Bekämpfung überprüft werden. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung und Verbesserung der Strategien. Und sechstens, die Ressourcenplanung. Durch die Erfassung und Analyse von Kriminalitätsdaten können Ressourcen besser geplant und zugewiesen werden. Und dies betrifft sowohl die menschlichen als die materiellen. Siebtens, Koordinierung und Zusammenarbeit. Sicherheitsberichte fördern die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen und Akteuren. Sie bieten eine gemeinsame Informationsgrundlage, die eine koordinierte und abgestimmte Vorgehensweise ermöglicht. Und achtens, präventive Maßnahmen. Die Identifizierung von Risikofaktoren und potenziellen Problemzonen ermöglicht die Entwicklung präventiver Maßnahmen. Durch frühzeitige Intervention können Straftaten verhindert und die allgemeine Sicherheit erhöht werden. Und neuntens, und das finde ich besonders wichtig, langfristige Strategien. Periodische Berichte bieten die Möglichkeit, langfristige Entwicklungen zu beobachten und darauf aufbauend nachhaltige Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung zu entwickeln. Zusammenfassend insgesamt trägt ein periodischer Sicherheitsbericht wesentlich dazu bei, die Effektivität und Effizienz der Kriminalitätsvorbeugung und Bekämpfung zu erhöhen. Er stellt sicher, dass Maßnahmen datenbasiert und an den aktuellen Herausforderungen orientiert sind, was zu einer sicheren Gesellschaft führt. Und deshalb darf ich mich bei der CDU für diesen Antrag bedanken und wir unterstützen ihn sehr gerne.
Für die Landesregierung spricht der Innenminister Ebling.
Dankeschön, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich bin kurz versucht gewesen, nach den Argumentationen von Ihnen, Herr Dr. Herber, Herr Abgeordneter Herber, Ihnen Folge zu leisten. Herr Abgeordneter Herber, Entschuldigung. Ihnen Folge zu leisten. Aber dann haben Sie einmal zu viel gesagt, ich soll bedenkenlos sein. Und jetzt habe ich Bedenken. Ich will Ihnen ein paar dieser Bedenken nennen. Wir liefern alle 2 Jahre einen Bericht unter Einbeziehung aller Ressorts und stellen ihn auch dem Landtag vor. Er heißt der Bericht der Landesregierung über die innere Sicherheit und den Stand der Verbrechensbekämpfung in Rheinland-Pfalz. Wir liefern ihn vollumfänglich mit unterschiedlichen Phänomenen und Deliktsbereichen, mit Informationen zum Einsatzgeschehen. Wir liefern umfassende Projekte im Bereich der Kriminalprävention, der Verkehrssicherheit. Wir liefern ihn von politisch motivierter Kriminalität bis in der Spanne zu Straftaten des Steuerstrafrechts. Wir kennen so etwas wie eine periodische Berichterstattung gegenüber dem Parlament, auch über die polizeiliche Kriminalstatistik und alle anderen Statistiken deutlich hinaus. Ich will Ihnen einen weiteren Bedenkenpunkt nennen. Ein periodischer Sicherheitsbericht ist alles, nur nicht aktuell. Jeder dieser periodischen Sicherheitsberichte heißt über einen längeren Zeitraum rückwirkend, Monate, ja sogar erst Jahre später etwas zum statistischen Abschluss oder auch zu Entwicklungen zu beschreiben. Insofern zu glauben, wir gewinnen dadurch tatsächlich eine Erkenntnis, die uns in den schnelllebigen Zeiten mit sich schnell ändernden Phänomenbereichen uns tatsächlich einen Erkenntnisgewinn beschert, ich möchte es zumindest hinterfragt wissen, auch natürlich erkennbar bestreiten. Und ich möchte zum Dritten anmerken, ist es eigentlich so schlecht, auch aus den Erkenntnissen anderer zu schöpfen? Oder andersherum gesagt, ist das, was wir an Kriminalitätsformen und Phänomenen erleben, so grässlich unterschiedlich, dass es erforderlich ist, dass das Land etwas Eigenes dazu betreibt? Wir nehmen teil, Sie haben das anerkennend erwähnt, an dem sogenannten SCIT, der Lebenssituation, Sicherheit, Belastung im Alltag, eine Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ebenfalls. Also insofern, wir erheben parallel mit anderen Ländern schon auch weiterhin neue, verändernde Daten von hoher Relevanz und die sind auch mit anderen Flächenländern wirklich gut vergleichbar. Und deshalb bin ich den Koalitionsfraktionen dankbar, dass sie am Ende einen Ansatzpunkt erwähnen, den ich für spannender halte, weil jenseits dieser Phänomenbereiche, von denen sich Rheinland-Pfalz nicht von anderen Flächenländern, auch wenig von Stadtstaaten im Kern unterscheidet, dann eher noch mal einen Blick darauf zu werfen, macht es nicht noch mehr Sinn, auf der örtlichen Ebene spezifisch regionale Aspekte zu betrachten. Und auch da haben wir ein gutes Beispiel. Abgeordnete Klinkel hat es erwähnt, mit der Stadt Neuwied, mit einer Bürgerinnen- und Bürgerbefragung. Das muss man nicht genau so machen. Aber so oder so ähnlich kann man es natürlich auch mit dem Instrument der kriminalpräventiven Räte gut initiieren vor Ort, gerne auch gefördert durch mein Haus. Und vor allen Dingen würde das nochmal auch regionale Bereiche abdecken. Dass wir der Entwicklung wahrlich nicht hinterherlaufen, ich glaube, das wird deutlich, zum einen, weil wir im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung im Moment einen Reformprozess aufgesetzt haben, der, glaube ich, allseits Beachtung findet. Unser Projekt Kriminalitätsbekämpfung der Zukunft läuft, findet Antworten auf Erkenntnisse aus unserer Zeit. Und zum anderen, die Aufklärungsquote der rheinland-pfälzischen Polizei ist nach wie vor mit beispielgebend in der Republik und macht auch deutlich, dass wir also nicht in Phänomenen oder Kriminalitätsbereichen hinterherlaufen, sondern auf der Höhe der Zeit in der Lage sind, Täterinnen und Täter auch erfolgreich zu stellen. Insofern lassen Sie mich so sagen, vielleicht auch in Zeiten, in denen wir so viel berichten und uns zu Recht manchmal auch darüber beklagen, was wir alles an Bürokratie uns zumuten, vielleicht nicht einfach nur denken, jetzt noch ein neuer Bericht und dann sind die Probleme gelöst. Nee, es ist dann erstmal nichts anderes als noch ein Bericht, der dann auf die anderen Berichte obendrauf gelegt uns eigentlich nicht wirklich weiterhilft. Vielen Dank.
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst ab über den Antrag der CDU-Fraktion, periodischer Sicherheitsbericht, Drucksache 19-9723. Wer stimmt diesem Antrag zu? Gegenstimmen? Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Zustimmung der CDU und der AfD und der Freien Wähler abgelehnt. Wir kommen dann zur Abstimmung des Alternativantrags der Koalitionsfraktionen Rheinland-Pfalz auf Spitzenplatz bei innerer Sicherheit, Drucksache 19-9767. Wer stimmt diesem Antrag zu? Gegenstimmen? Dann ist dieser Antrag bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen und der AfD bei Ablehnung von CDU und Freien Wähler zugestimmt und angenommen damit. Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 21. Antrag der AfD-Fraktion. Engagierter Tierschutz in Existenznot, Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen unterstützen. Für die antragstellende Fraktion spricht der Abgeordnete Schönbaum.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tierschutz ist für meine Fraktion und für mich persönlich viel mehr als ein gewöhnliches politisches Aufgabenfeld, denn Tiere bereichern unser Leben auf unzählige Weisen. Jeder, der Tiere hat, weiß das. Es ist deswegen unsere Pflicht als Menschen, aber auch als verantwortliche Politiker, Tieren ein sicheres, artgerechtes Leben zu ermöglichen, das von Respekt und Fürsorge geprägt ist. Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen spielen dabei eine unverzichtbare Rolle, indem sie verlassenen und misshandelten Tieren nicht nur Unterschlupf, sondern auch eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause bieten. Für diesen wertvollen Dienst für den Tierschutz verdienen Tierheime unsere Anerkennung und Unterstützung. Meine Damen und Herren, insofern ist es bestürzend zu beobachten, dass viele Tierheime in Rheinland-Pfalz aus verschiedenen Gründen an chronischer Überbelegung sowie dramatisch knappen finanziellen und personellen Ressourcen leiden, nicht zuletzt wegen hoher Energie- und Materialkosten und der Auswirkungen der Corona-Krise. Zusätzlich spielen erhöhte Gebühren bei tiermedizinischen Behandlungen eine Rolle. Um Ihnen die Zahl noch einmal zu nennen: Der Investitionsstau in Deutschland beläuft sich laut dem Tierschutzbund insgesamt auf 160 Millionen Euro, und das lediglich für Tierheime, die dem Dachverband angeschlossen sind. Und werte Kollegen, immer wieder haben sich in der jüngeren Vergangenheit Verantwortliche von Tierheimen an die Bundespolitik gewandt, ihre Anliegen geschildert und um Hilfe gebeten, weitestgehend ohne Erfolg. Auch die angekündigte Änderung des Tierschutzgesetzes durch die Bundesregierung wird wohl an der Situation der Tierheime kaum etwas verbessern, da die Initiative in dem Kontext lediglich den Online-Tierhandel betrifft. Meine Damen und Herren, die Lage ist und bleibt besorgniserregend und existenzbedrohend. Das zeigen insbesondere auch die zahlreichen Aufnahmestopps, die deutschlandweit bereits verhängt wurden. Von 2/3 aller Tierheime in Deutschland ist die Rede, und das restliche Drittel steht außerdem an der Schwelle zu dieser Maßnahme.